schauen gerade mit der Präsentation, vielleicht, dass ihr das von hier von hinten macht, weil ich gerade keine Verbindung habe. Schauen wir mal. Hier klappt es nicht. Das kriegen wir gleich hin. Ihr seht das Thema hier vorne, eingeblendet. Das Thema der Predigt, die erste Folie. Nicht? Eine Frau, ein Gläubiger, eine Liebe. Das ist das Thema meiner Predigt. Passend zu dem Text, den wir gerade gehört haben, und auch zu dem Gebet. Nun, es gibt diesen Text, Lukas 7, und es gibt noch andere Geschichten im Neuen Testament, die sehr ähnlich sind. Will ich ein bisschen erklären. Gibt es Matthäus 25, Markus 14 und Johannes 12. Die berichten auch von einer Salbung von Jesus. Auch im Haus des Simons in Bethanien. Dreimal wird davon berichtet. Dreimal wird das ähnlich berichtet bei Simon dem Aussätzigen. Ein anderer Text als der, den wir gerade gehört haben. Simon der Aussätzige, das sind die anderen Texte, der muss früher aussätzig gewesen sein, weil jetzt feiert er ein Gastmahl. Und früher er ausgeschlossen gewesen als Aussätziger. Vielleicht ist er von Jesus geheilt worden, wir wissen es nicht. Und dann berichten die drei Geschichten davon, dass eine Frau dazukommt, kurz vor dem Tod von Jesus, und dass diese ganze Tat für Aufruhr sorgt. Aber Lukas 7, was wir vorhin gehört haben, ist anders. Der Gastgeber ist anders, die Frau ist anders und die Salbung ist anders. Lukas 7, unser heutiger Text, da ist es nicht Simon der Aussätzige, sondern Simon der Pharisäer. Er ist der Gastgeber. Die Frau ist nicht Maria, sondern eine Sünderin, heißt es hier. Und die Salbung geschieht nur an den Füßen. In den anderen drei Texten, da wird der Kopf gesalbt und dann geht es um die scheinbare Verschwendung von Geld. Lukas 7 ist eine andere Geschichte. Vielleicht ist es eine Basisgeschichte, die nachher in zwei Varianten erzählt wird. Könnte man theologisch so deuten. Oder es sind zwei grundlegend verschiedene Ereignisse. Zur Veranschaulichung der Predigt will ich uns gleich einmal ein Gemälde zeigen. Ein Gemälde, anhand dieses Bildes gehen wir verschiedene Personen durch. Und vor allem gehen wir verschiedene Gefühlsregungen durch. Ihr seht das jetzt schon mal. Peter Paul Rubens hat dieses Bild gemalt. Einen dramatischen Konflikt malt er. Er ist in Siegen geboren, hat dann in Köln, in Antwerpen gewohnt. Und das Bild heißt das Fest bei Simon dem Pharisäer. Es ist ungefähr 2 Meter hoch und 3 Meter breit. Also richtig groß. Hängt in St. Petersburg. Anfang des 17. Jahrhunderts gemalt. Was sehen wir? Wir sehen Jesus mit seinen Jüngern am Tisch sitzen. Ganz rechts. Diesem roten Tuch. Dann sehen wir die Pharisäer auf der linken Seite. Auch am Tisch. Unten die Frau, die seinen Fuß küsst. Und rechts bei Jesus sehen wir die 4 Apostel. Natürlich ist diese Szene europäisiert. Man lag damals zu Tisch, eher am Boden, auf Sitzkissen und man saß nicht auf Stühlen oder an Tischen. Das ist europäisiert. Aber der Schwerpunkt dieses Bildes liegt auf den Gefühlen, die deutlich werden. Vielleicht spürt ihr etwas, wenn ihr das Bild anschaut. Vielleicht merkt ihr etwas von der Atmosphäre. Das mal kurz wirken. Mich hat dieses Bild sehr gefesselt. Emotionen, die rauskommen. Mitgefühl und Vertrauen auf der einen Seite, Gleichgültigkeit und Wut auf der anderen Seite. In der Mitte sehen wir einen weißen Streifen. Das Tischtuch. weiß in der Mitte strahlt Ruhe aus. Es ist so die hellste Stelle des Gemäldes. Schauen wir uns die nächste Folie an. Jesus ist ja zu Gast bei Simon, dem Pharisäer. Das ist eigentlich ein schönes Fest, eine entspannte Atmosphäre, die aber gestört wird durch diese Frau. Der Gastgeber hat sich doch so viel Mühe gemacht für dieses Fest. Eine genaue Speisenreihenfolge, es ist alles organisiert. Friedlich, entspannt, und dann kommt diese Frau. Die stört. Die friedliche Stimmung ist vorbei. Und während so die ganzen Leute sich an den Köstlichkeiten laben und essen und feiern, da wird an anderen Stellen schon beraten, wie man Jesus umbringt, wie man ihn tötet. Also die Religiösen, die Revolutionären, denen war Jesus unbequem geworden. Sie wollten ihn schon um die Ecke bringen, wollten ihn loswerden. Aber die Jünger bekommen jetzt erstmal nichts mit davon, sie lassen es sich schmecken, so sagt das Bild. Es ist gemütlich. Alles gut, könnte sagen, das perfekte Dinner, oder? Aber dann kommt diese Frau, sie bringt Unruhe rein. Und die Jünger fragen sich, wie kann die nur? Wir wissen, sie kann nicht anders. Wer ist sie? Eine Sünderin, heißt es im Bibeltext. Mit dem gleichen Wort bezeichnet sich Petrus einmal. Ich bin ein sündiger Mensch. Die Anklage an Jesus ist ja dann auch so, er sei ein Sünder. Er ist mit den Sündern. War sie eine Prostituierte? Manche Zeichnungen und Auslegungen weisen darauf hin, aber hundertprozentig wissen wir es nicht. Aber es ist auch unerheblich, denn es lenkt vom Eigentlichen weg. Es geht nicht um Sozialkritik gegen Prostitution. Es will es nicht gutheißen oder dagegen arbeiten, nein. Es geht um eine Frau, die hohe Schulden bei Gott hat, wodurch auch immer. Und dann plant sie ihren Duftanschlag. Ungebeten, unaufgefordert kommt sie rein und stört. Eine Störung mitten im Alltag, mitten im Trott, bringt alles durcheinander. Man wird wachgerüttelt in solch einem Moment. Vielleicht wird die heile Welt durcheinander gebracht. Oder die frommen rosa Wolken werden durchgerüttelt und stürzt vielleicht heraus. Kennen wir das? Da platzt plötzlich jemand mit einem Problem heraus, von dem wir das nie geahnt hätten, und bittet um Hilfe. Wir wachen auf aus dem frommen Trott. Da kommt ans Büro in dieser Woche kommt ein Pärchen. Sie reden Englisch und fragen, ob ich eine moderne russische Bibel hätte. Eine moderne russische Bibel, keine Ahnung. Ich habe ihnen gezeigt, ich habe eine russische Bibel. Und sage, nein, nein, auf Englisch, das ist eine alte, also eine ältere Version. Sie brauchen, sind ein Ehepaar aus der Ukraine. Sie haben mehrere Kinder, ein schwerbehindertes Kind, in einer Pfingstgemeinde und sie fragen nach einer ukrainischen oder russischen Bibel in einer modernen Übersetzung. Gefreut sie zu sehen, gedacht. Guck an, wie Gott an ihnen arbeitet und wirkt, sind auf der Suche. Da fängt jemand an, an Gott zu glauben, von dem man das vielleicht nie gedacht hätte. Bringt vielleicht den eigenen Glauben in Bewegung. Da sitzt mir ein Mann gegenüber oder eine Frau. Durcheinander. Vielleicht eine Transfrau. Sie hat meine Aufmerksamkeit. Aber sie kommt mir fremd vor. Sie geht, ich bleibe. Da entschuldigt sich vielleicht jemand bei uns und wir geraten aus dem Tritt des Schubladendenkens und des Verurteilens. Gestört im Alltag. Durcheinander. Manchmal brauchen wir solche Situationen. Menschen, die uns in Unruhe bringen. Und wir? Wie offen sind wir? Was passiert mit unserem Herzen in solch einer Situation, bei solch einer Störung? Vielleicht des nicht mehr perfekten Dinners. Denn die Frau kommt rein, hat ein Salböl dabei, also eine Flasche. Und da braucht man normalerweise so den Glasflaschenhals ab und dann strömte der Duft schon heraus. Es war schon zu riechen. Und sie salbt, wie im Orient üblich, wir denken mit Öl salben, ist das nicht ein bisschen üblich? Irgendwie komisch, es ist kein Bratöl, es ist kein Motoröl, ja? Ein wohlriechendes Duftöl, etwas ganz Kostbares, im Orient ein Ausdruck der höchsten Wertschätzung. Dieser Duft liegt in der Luft. Die Frau ist von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Hat nichts mit Erotik zu tun. Sie trocknet, wie auf dem Gemälde zu sehen, die Füße von Jesus mit ihren Haaren. Mit jedem Tropfen verbreitet sich dieser unbeschreibliche Wohlgeruch im Raum. Wenn man genau hinschaut, erkennt man sogar Tränen in ihrem Gesicht. War das angemessen? Damals nicht. Ihre Aktion passt nicht zu einem Gastmahl. Das machte man so nicht. Sie stört. Sie war keine Klimakleberin, aber eine Ölsalberin. Sie öffnet in aller Öffentlichkeit ihre Haare. Das machte man damals nicht. Das war nur zu Hause erlaubt. Das heißt also, sie gibt ihr Intimes, ihre Persönlichkeit preis, ihre Gefühle, sie macht sich verletzlich. Und Jesus stellt dieses Verhalten als vorbildlich hin, ihre Hingabe, ihre Annahme. Der Gastgeber hat ihm alle Ehren verwehrt. Da kommt diese Frau und er. Simon, der Pharisäer, hat nichts gemacht. Die Frau kommt. Sie weint, sie trocknet ab, sie küsst und salbt. Wir hörten vorhin im Gedicht, jetzt ist sie hier, ganz da mit ihrer Liebe. Und er lässt sich beschenken von ihrer Liebe, schätzt ihre Hingabe, lobt ihren Glauben. Vor allen anderen steht sie in der Mitte als Vorbild für Lieben und Glauben bis heute. Wenden wir uns den Personen der linken Seite zu, bitte die nächste Folie. Wir spüren, links wird es unruhiger. Es ist stürmisch dort. Da finden wir die religiöse Elite. Hier diesen Mann mit Lesebrille ausgestattet, so ein bisschen stützend auf der Stuhllehne, sich festhaltend. Er liest in irgendwelchen Schriften, vielleicht in der Tora, alttestamentliche Gesetzestexte. Die nächste Folie, der zweite vor links, nach vorn gebeugt, skeptisch. Er sitzt auf einem prunkvollen Stuhl. Es scheint der Gastgeber zu sein, Simon der Pharisäer. Er trägt an der Stirn diese jüdischen Gebets- und Tora-Kapseln, die Tefillin. Er hat praktisch die Tora dicht vor Augen, nah an seinem Kopf, am Verstand. Er sitzt auf einem prachtvollen Stuhl, er hat das glänzendste Gewand, er wirkt am prunkvollsten. Wenn wir auf seine rechte Hand schauen, dann sieht das so aus, als wollte er sich abstützen wie absprungbereit. Ich bin bereit, jetzt einzuschreiten. Das, was hier passiert, das wollte ich nicht. Das entgleitet mir jetzt das Gastmahl. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, mein prunkvolles Mahl. Was soll das jetzt? So wirkt er. Nächste Folie. Zwei Herren. Die wirken auf mich wie Waldorf und Statler von der Muppet Show. Kennt ihr die? Die in der Loge ihre sarkastischen Kommentare rufen, alles schlecht machen, kritisch beäugen. So wirken die auf mich. Mit einem starren Blick, mürrisch, abwehrend. Vielleicht rufen sie was hinein. Auf der linken Seite ist diese Stimmung und das Ganze wird noch zugespitzt mit dem nächsten Ausschnitt. Wir sehen hier nämlich ein Tier, einen Hund, der drohend und knurrend seinen Knochen verteidigt. Er fühlt sich gestört, enorm gestört. Im Gedicht heißt es, zu oft hat sie es erlebt, Blicke würden töten, wenn sie könnten. Das ist die linke Seite. Ich finde, das passt sehr gut, was Rubens da malt. Das drückt es aus. Wir wollen nicht gestört werden.
Wir wollen unter uns bleiben. Keiner ist wie wir. Ach, wir haben vorhin was anderes gesungen, ja? Aber sind wir Christen vielleicht nicht manchmal so? Gott sei es geklagt. Dann wollen wir unter uns bleiben, in unserem Kuschelclub. Jemand von außen dazu, in unserem Hauskreis, in unserem Seniorenkreis? Unvorstellbar, bitte nicht. Nächste Folie, bitte. Schauen wir nach rechts. Wir entdecken Christus. Und die Seite ist ganz anders. Es sind ruhige Linien, große Flächen, die gemalt sind. Ganz im Kontrast. Christus sehen wir im Profil und er zeigt auch Profil, er zeigt Kante in dieser Situation. Er wird zum Anstoß bei diesem doch so gemütlichen Abendessen. Stört uns sein Verhalten? Haben wir nicht vielleicht auch in uns so den Impuls, ach Jesus, komm, jetzt lass es doch mal gut sein. Ja, wir sitzen doch so gemütlich zusammen. Ist doch so schön hier unter uns. Verschieb das doch mal. Aber Jesus ist so anders, als wir uns das ausmalen und vorstellen. Lassen wir uns von ihm stören und herausfordern. Seine Nähe, die etwas auslöst. Vielleicht, was wir schon lange nicht mehr gespürt haben. Keiner ist wie du, Jesus. Du bist da. Dein Blick verändert die Sichtweise. Vielleicht meine Sichtweise von den Menschen, die mir in der nächsten Woche begegnen werden. Herr, verändere mich. Lass mich die Menschen mit deinem Blick sehen. Vielleicht dringt sein Wort in meine Gedankenwelt und reißt mich raus aus meinen Gewohnheiten. Wir sehen seine rechte Hand. Wir sehen seine Lippen, die sich ein bisschen bewegen. Und ein Kunsthistoriker beschreibt die Szene so und sagt: Tiefes Erbarmen mit der Reuigen spricht sich in dem edlen Angesicht Christi aus, dem man ansieht, dass er die Lippen zur Rede bewegt. Tiefes Erbarmen. Und ich denke, ja, Jesus, so bist du. Du hast tiefes Erbarmen. Im Gedicht hieß es, seine Nähe öffnet in ihr die längst verloren geglaubte Quelle, bricht ihre harte Schale auf, gibt den Weg frei für Tränen, viele Tränen. Und seine Hand, die weist auf diese Frau hin, auf diese erniedrigte Frau. Siehst du diese Frau? Wird deutlich. Und ich merke, da wo ich vielleicht von Menschen genervt bin, da ist Jesus noch lange nicht am Ende. Da wo ich jemandem nicht mehr vergeben kann, da streckt Jesus seine Hand aus zur Vergebung. Da wo ich nicht mehr lieben kann, hat Jesus schon längst geliebt. Da wo ich mich gestört fühle, in meiner Sicherheit, vielleicht in meiner vertrauten Gemeinschaft, da sagt Jesus, siehst du diese Frau? Jesus erzählt dann eine Beispielgeschichte, haben wir vorhin gehört im Bibeltext, kurz und prägnant. Er nimmt Bezug auf das Erscheinen dieser Frau, die ja nicht als Gast eingeladen war. Er nimmt Bezug auf die Reaktion des Pharisäers Simon, der ihn nicht willkommen geheißen hat und die Frau überhaupt nicht willkommen geheißen wird. Eine kurze Geschichte, um was geht es? Es geht um ein Kreditgeschäft. Da ist ein reicher Mann, der zwei Menschen Geld leiht. Und damals wurden in solchen Situationen Schuldurkunden ausgestellt. Das kannte man, das war üblich. Und dort stand dann zum Beispiel, Demetrius hat dem Georgius 50 Drachmen geliehen. Der Zins beträgt eine halbe Drachme im Monat. Und Ende des Jahres soll Georgius alles zurückgezahlt haben. Stand alles dann da drin, durch einen Schuldbrief. Und Demetrius ist der Gläubiger. Was ist ein Gläubiger? Es ist nichts Frommes. Ja? Ein Gläubiger, das ist derjenige, der dem anderen glaubt, dass er das zurückzahlen wird. Er drückt Vertrauen aus. Du wirst das zurückzahlen. So wird man zum Gläubiger. Und falls nicht, dann muss Georgius mit dem anderthalbfachen des Kredits haften. Vollstreckungsgewalt hat der Gläubiger Demetrius. Das stand da alles drin. Das war alles geregelt damals durch einen Schuldbrief. Das war geregelt bis zum Inkasso. Solch eine Geschichte erzählt Jesus. Und das war allen bekannt, klar. So macht man das hier. Es war allen bekannt. Aber dann kippt die Geschichte. Jesus erzählt ja von zwei Schuldnern. Und beide können es nicht zurückzahlen. Und für alle, die das hören, ist sofort klar, Inkasso, jetzt wird's hart. Das war sofort klar. Schulden müssen ja eingetrieben werden. Und dann zur großen Überraschung kommt der große Schuldenerlass. So real diese Geschichte begonnen hat, so unreal endet sie. Das machte man nicht. Man verbrennt das Geld nicht auf der Straße. Das macht doch keiner, das kann nicht sein. Jesus fordert provozierend seine Zuhörer heraus. Denn der Gläubiger hat jetzt auf einmal keine Schuldner mehr. Eine neue Basis wird aufgebaut. Geldschulden sind vergeben. Man fängt bei Null an. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, Geldschulden sind manchmal auch Sündenschulden. Es wird verglichen miteinander. Die Volksbibel sagt das schön. Alles, was zwischen dir und Gott stand, ist jetzt weg. Dein Sündenregister ist jetzt gelöscht. Das erinnert an Flensburg. Dein Sündenregister ist jetzt gelöscht. Vielleicht bleibt noch die Frage in uns, sind die Liebeserweise der Frau nun die Voraussetzung für den Sündenerlass? Wäre doch vielleicht irgendwie fatal. Müssen wir jetzt alle mit einem Ölfläschchen rumlaufen? Was sagt Jesus in dem letzten Vers? Dein Glaube hat dich gerettet. Es sind nicht unsere Taten, die uns retten. Wir können nichts hinzuverdienen. Der Schuldner kann in der Geschichte es nicht zurückzahlen. Beide nicht. Es wird beiden geschenkt. Unverdiente Gnade. Ein Geschenk, für das man nichts hinzutun kann. Das ist christlicher Glaube. Kommen wir zum Ende der Predigt. Und da sind ja noch ein paar Personen, die haben wir noch nicht gesehen. Nächste Folie bitte. Ganz rechts sehen wir vier Apostel. Auch sie sitzen im Licht. Auch ganz links wird eine Frau von hellem Licht erstrahlt. Die Apostel unterhalten sich. Sie sind sich irgendwie noch ein bisschen unsicher. Wie sollen sie das jetzt alles einordnen, einschätzen? Fragende Gesichter. Was sollen sie jetzt von Jesus halten? Was macht der denn da schon wieder? Siehst du diese Frau? Wie würdest du reagieren? Wie würde ich reagieren? Wir sind gefragt, vielleicht sogar. Personen, die fragende Gesichter ausdrücken. Wie würden wir reagieren in unserer Gemeinde, in unserem Gottesdienst, in unseren Gruppen, in solch einer Situation, wenn wir gestört werden, aus dem Trott herausgerufen werden? Nächste Folie bitte. Wir sehen nochmal das Gesamtbild. Das, was selbstverständlich wäre, die orientalische Begrüßung des Pharisäers Simon, das wird nun in übersteigerter Weise von dieser Frau, die nicht eingeladen war, übererfüllt. Nicht durch Händeschütteln, nicht durch Umarmen, nicht nur High Five, sondern High Love. Ihr Handeln drückt Liebe aus. Und man merkt so, liebe Jünger, so könnte man Jesus fast hören, was wollt ihr davon umsetzen? Was wollt ihr machen? Oder man hört vielleicht schon, liebe Christen, wie wollt ihr Gemeinde bauen? Denn das war Thema damals in den christlichen Gemeinden. Ja, die ersten christlichen Gemeinden, da gab es kulturelle und gesellschaftliche Herausforderungen. Die Gemeinden waren durchmischt von judenchristlichen Mitgliedern, von griechisch-heidnischen Herkunftschristen. Und das war ein Konfliktfeld, das war ein Spannungsfeld dort. Es waren Extreme, die zusammenkamen auf einmal. Da gab es Arroganz, Herabschauen auf andere, Ignoranz, Wegschauen von der Not der anderen. Die Menschen damals und wir unterscheiden sich nicht. Man könnte fragen, welche Willkommenskultur haben wir in unseren Gruppen, in unserer Gemeinde, wir selber, in unserem Herzen? Wie wirkt sich das aus? Und wir wollen ganz praktisch werden heute nach der Predigt. Auf den Stühlen seht ihr Zettel und Kugelschreiber. Und da steht drauf: Herzlich willkommen in meiner Gemeinde. Ihr könnt diesen Zettel gerne mitnehmen. Ihr könnt ihn jetzt gleich ausfüllen. Wir werden gleich etwas ruhige Musik hören. Meine Frage an dich ist: Wen würdest du gerne hier in deiner Gemeinde willkommen heißen? Wo du sagst: Herzlich willkommen in meiner Gemeinde. Jemand vielleicht, für den du schon lange betest. Eine Person, die dir am Herzen liegt. Schreib einen Namen oder mehrere auf die Rückseite der Karte und nimm diesen Zettel einfach mit als Gebetsanliegen für diese Woche und für die nächste Zeit. Als Erinnerung zum Einladen und zum Beten. Wen möchtest du gerne willkommen heißen in deiner, in meiner Gemeinde? Amen.